Also ich glaube, wenn ich immer Vollprofi wäre, könnte ich das nicht machen. Man muss, finde ich zumindest, eine menschliche Komponente damit reinbringen, weil es sonst wahrscheinlich auch einfach keinen Spaß macht und viele Dinge einen natürlich auch anfassen. Also ich gucke häufig auch wirklich nicht rein, weshalb die Menschen dort einsitzen, weil ich sonst eventuell Vorbehalte haben könnte. Ich versuche, die Emotionen rauszulassen aus der ganzen Geschichte, aber so ganz geht es halt einfach nicht. Man muss sich da, glaube ich, so ein bisschen drauf einlassen, tatsächlich, auch auf die Einzelschicksale.
Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doctari. Auch heute tauchen wir wieder ein in das Universum Krankenhaus, dort, wo viele spannende Menschen in vielen spannenden Jobs arbeiten. Wobei, heute geht es eigentlich um die medizinische Versorgung außerhalb klassischer Krankenhäuser. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich auf Dr. Camilla Beate Miranda Freifrau von Münchhausen. Wow, der Name ist schon vielversprechend und unsere Gästin hat viel zu berichten, denn sie war bereits unter anderem auf den Philippinen, bei der Berlinale und in einer Justizvollzugsanstalt im Einsatz. Und demnach werden wir unter anderem darüber sprechen, wie ist die Arbeit im Ausland? Was erlebt man als Saalärztin bei einem der größten Filmfestivals der Welt? Und wie ist es, in einer JVA zu arbeiten? Du weißt, bei der stationären Aufnahme bitten wir regelmäßig Doctari-Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns an ihrem Leben und Arbeitsalltag teilhaben zu lassen. Und ich freue mich sehr, dass uns Camilla heute einen Einblick gewährt. Sie ist seit 2022 mit Doctari im Einsatz, sie ist 50 Jahre jung und lebt aktuell in Berlin. Seit 2010 trägt sie den Titel Facharzt für Allgemeinchirurgie, seit 2024 ist sie zudem Fachärztin in Allgemeinmedizin. Und mehr möchte ich gar nicht vorwegnehmen, denn den Rest wird sie uns gleich selbst erzählen. Bevor ich sie in unser Sprechzimmer hole, nur noch ein Hinweis an dich da draußen. Wenn du die Inhalte spannend findest, dann abonniere die stationäre Aufnahme gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder dort, wo du deine Podcasts hörst. Und jetzt rein in unser Gespräch mit Camilla. Camilla Beate Miranda, Freifrau von Münchhausen, bitte ins Sprechzimmer, Podcastaufnahme. Hallo Camilla, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in der stationären Aufnahme.
Vielen Dank. Hallo.
Camilla, wie üblich würde ich gerne starten mit unserer Anamnese, einer Schnellfragerunde. Ich stelle dir drei kurze Fragen mit der Bitte um drei kurze Antworten. Bist du startklar?
Ja.
Prima, dann kommt hier Frage 1. Was löst bei dir Glückshormone aus?
Interessante Frage. Kaffee und Schokolade? Hm. Besonders toller Notaufnahme- und Stationskaffee.
Sehr gut. Morgens oder den ganzen Tag über?
Den ganzen Tag.
Klingt sehr gut, klingt sehr gut. Frage 2. Wo würdest du lieber arbeiten? Im turbulenten Emergency Room oder in der gemächlichen Schwarzwaldklinik?
Also wenn man mich jetzt nach einem aufregenden Emergency Room Tag fragen würde, würde ich wahrscheinlich Schwarzwaldklinik sagen, um mich erholen zu dürfen. Aber ganz grundsätzlich würde ich mich, glaube ich, prinzipiell eher für den Emergency Room entscheiden.
Es ist wirklich interessant. Ich möchte behaupten, es hat noch nie jemand was anderes gesagt bei dieser Frage. Keiner möchte in die Schwarzwaldklinik. Ich verstehe gar nicht, warum. Ein bisschen entspannt vor sich hinarbeiten hat doch auch was.
Ja, vielleicht liegt das an Dr. Brinkmann oder den etwas hierarchischen Strukturen dort. Ich glaube, als Frau wäre man da nicht sehr weit gekommen.
Ja, gut, das kann sein. Die letzte Frage unserer Anamnese. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Freundlichkeit.
Mhm. Da bin ich ja sehr gespannt auf unser Gespräch, Camilla, ob sich das hier auch bestätigt, aber ich bin guter Dinge. Vielen Dank also für den ersten Einblick. Ich kann schon in meinem und im Namen unserer Hörerinnen und Hörer sagen, schön dich kennenzulernen, Camilla. Und jetzt tauchen wir ein bisschen tiefer ein. In Episode 6 der stationären Aufnahme hatte ich die Freude, mit Gefängnisarzt Tim Ermel zu schnacken. Wer die Folge noch nicht kennt, unbedingt nachhören, es lohnt sich. Und auch du, Camilla, bist Gefängnisärztin. Die wenigsten unserer Hörerinnen und Hörer werden wissen, was hinter den Gefängnismauern so alles abgeht. Wie können wir uns denn deine Arbeit als Gefängnisärztin vorstellen? Was machst du so und wie sieht dein Arbeitsalltag aus, wenn es sowas überhaupt gibt?
Also prinzipiell ist es erstmal so, dass natürlich Leute, die im Gefängnis sind, auch eine ganz normale medizinische Versorgung brauchen. Und es ist halt nicht möglich, jedes Mal, wenn irgendwas ist, die irgendwie rauszubringen oder in das nächstgelegene Krankenhaus zu fahren. Insofern gibt es da eine ganz normale ärztliche Versorgung. Man kann sich das eigentlich so vorstellen wie so eine Hausarztversorgung. In den jeweiligen Gefängnissen hier in Berlin, so wie ich das zumindest jetzt also hier kennengelernt habe, ist eigentlich in jedem Gefängnis fast jeden Tag ein Arzt vor Ort oder ein Ärzteteam, um die ganz normalen täglichen Wehwehchen, die so auftreten, zu behandeln zu können. Natürlich auch chronische Krankheiten zu behandeln oder auch schwerwiegendere Verletzungen, die akut auftreten, beurteilen zu können. Genau, das ist das tägliche Brot. Und dann müssen Menschen, die ins Gefängnis kommen, ärztlich untersucht werden, wenn sie ins Gefängnis kommen, um überhaupt die Haftfähigkeit festzustellen. Es gibt Leute, die können nicht direkt ins Gefängnis. Das ist einfach medizinisch nicht möglich. Und dann kann man die zum Beispiel ins Haftkrankenhaus erstmal einweisen, um sie soweit erstmal zu stabilisieren.
Du hast gerade neben Wehwehchen und chronischen Erkrankungen auch Verletzungen angesprochen. Ich kann erahnen, dass du im Krankenhaus schon einige krasse Sachen erlebt hast. Gibt es denn Fälle, die dir nicht mehr aus dem Kopf gehen?
Fälle, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen, gibt es durchaus. Was interessant war, einer meiner ersten Fälle in der JVA war ein Herr, wo ich mich schon bei der Vorstellung, der wurde halt mir vorgestellt, zur Zugangsuntersuchung, da wunderte ich mich ein bisschen, weil der wirkte so ein ganz klein bisschen derangiert und ich dachte noch so, was macht der hier bloß? Wie ist der denn im Gefängnis gelandet? Und es stellte sich später heraus, der ist dann in seine Gefängniszelle gegangen und freute sich total auf das Schokoladenpäckchen auf seinem Kopfkissen. Er meinte, da hätte ein tolles Stückchen Schokolade gelegen, also wie im Hotel, hat er sofort aufgegessen. Es war bloß leider die Seife. Wir mussten dann irgendwie den Mund ausspülen. War dann alles noch im Gebiss und so weiter. Also das sind so Sachen, die behält man auch im Kopf, die allerdings dann natürlich auch so ein ganz klein bisschen komisch sind.
Da war er offensichtlich doch ein bisschen sehr derangiert, wenn er die Seife mit der Schokolade verwechselt.
Ja, also er blieb auch nicht lange. Das wurden dann auch festgestellt, dass das vielleicht jetzt nicht so gut für ihn ist im Gefängnis. Und dann war er eines Tages nicht mehr da.
Wir kommen gleich nochmal zurück zur JVA, aber wenn wir schon bei einprägsamen Momenten und auch krassen Fällen sind, du hast ja früh verschiedene klinische Welten kennengelernt. Innere Medizin, Anästhesie, Notaufnahme, Chirurgie und du warst ja auch international im Einsatz, beispielsweise auf den Philippinen und in Südafrika. Gab es da noch besondere Fälle, die dir auf deinem Weg begegnet sind?
Also mein allererster Fall, als ich angefangen habe im Urban-Krankenhaus in Berlin, war ein Mensch, der war pinkeln und war leider so betrunken, dass er gegen das Pissoir gefallen ist. Und der hatte noch lauter Keramikteilchen vom Pissoir in seinem Kinn, in der großen Platzwunde, die er sich dazu gezogen hatte. Das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Das war irgendwie ein guter Einstieg. Ich glaube, damit ist dann meine Notaufnahmekarriere dann auch gestartet. Also ich kam dann davon nicht mehr los.
Eieieiei, es klingt schmerzhaft. Weil ich jetzt schon die verschiedenen Fachrichtungen auch angesprochen habe, in denen du dich schon ausgetobt hast, gibt es denn eine Fachrichtung, die dir besonders viel Spaß macht?
Also ich bin ja von Haus aus Chirurgin. Das habe ich damals, glaube ich, ausgewählt, weil ich dachte, das sei besonders spannend. Und ich bin dann aber doch recht schnell eigentlich eher in die Notaufnahmerichtung abgewandert. Ja, das ist sehr vielseitig, auch als Chirurgin. Es kommen viele verschiedene Sachen. Es gibt eigentlich immer etwas, was man noch nicht gesehen hat. So einmal im Monat circa, würde ich sagen, kamen da Dinge, wo ich so dachte, nanu, was ist das? Und insofern ist tatsächlich die Notfallmedizin ist so mein Steckenpferd.
Deckt sich wieder mit unserer Eingangsfrage, ne? Die Action im Emergency Room quasi.
Genau.
Dann lass uns mal back to the roots gehen, Camilla. Wenn du dich an deine Anfänge zurückerinnerst, warum bist du überhaupt Ärztin geworden?
Ich hatte da irgendwie so ein Bild im Kopf, glaube ich, dass ich mit wehendem Kittel und Stethoskop um den Nacken durch eine Station laufe. Das war, glaube ich, das, was ich mir so vorgestellt habe. Und ich hatte auch Bio-Leistungskurs in der Schule und fand die Thematik super interessant. Also ich interessierte mich durchaus auch dafür, wie das alles so funktioniert im menschlichen Körper. Das war auch ein ausschlaggebender Punkt.
Wann hattest du denn dieses Bild von dir vor deinem inneren Auge? Warst du da noch sehr klein oder war das dann schon ein bisschen später so als Jugendliche?
Nee, das war dann tatsächlich erst so beim Abitur, sagen wir mal.
Mhm. Und warum bist du dann in der Gefängnismedizin gelandet? Hätte ja noch viele andere Möglichkeiten gegeben. Wie bist du dann dort gelandet?
Ich habe nach meinem Facharzt für Chirurgie irgendwann beschlossen, noch einen zweiten Facharzt zu machen, Allgemeinmedizin, wofür ich nochmal in die Weiterbildung gehen musste. Und ich war dafür 2 Jahre in allgemeinmedizinischen Praxen. Und dann ist das irgendwann so, dass diese Weiterbildungszeit endet. Und da hatte ich aber dummerweise noch keinen zweiten Facharzt und auch keine weitere Stelle, weil die Weiterbildungszeit ja zu Ende war. Und dann musste ich so ein bisschen schauen, wie ich diese Zeit überbrücke. Und da lief mir dann zum Glück das Gefängnis über den Weg. Rein zufällig tatsächlich.
Und wie waren dann so die ersten Eindrücke? Also war dann gleich klar, ja, hier halte ich es aus, oder war das dann am Anfang schon so ambivalent?
Also an Tag 1 weiß ich noch sehr gut, dass ich dachte, was habe ich mir da bloß gedacht? Wie komme ich wieder raus aus der Nummer? Und da hatte ich wahrscheinlich schon den Vertrag unterschrieben. Deswegen war das also nichts. Und Tag 2 war dann schon viel besser, komischerweise. Und ab Tag 3 hat es dann Klick gemacht. Also dann machte es tatsächlich Spaß.
Erinnert mich ein bisschen an meine Zivi-Zeit, wenn du das so erzählst im Krankenhaus. Ging mir ähnlich, Camilla. In der JVA hast du ja eine besondere Situation, ne? Deine Patientinnen und Patienten sind nicht freiwillig dort. Wie baust du denn unter diesen doch besonderen Rahmenbedingungen dann Vertrauen auf?
Also ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man relativ offen auf die Leute zugeht und einfach den medizinischen Alltag so ein bisschen raushängen lässt. Also man kennt das ja auch als Arzt, wie man generell mit seinen Patienten umgeht. Und ich behandle die halt genauso wie in der Praxis oder wie in der Notaufnahme. Und das merken die eben, glaube ich, einfach auch. Also insofern ist das eine ein bisschen vom Gefängnis losgelöste Situation, finde ich immer. Wo beide Beteiligten natürlich wissen, wo man da so sitzt und warum. Aber es ist ja eine ganz andere Ebene als der Gefängnisalltag. So ein Arztbesuch ist dann halt eben auch ein bisschen nicht ganz regulär und eine Abwechslung. Und insofern ist, glaube ich, die Offenheit von der anderen Seite auch gleich da.
Wie ist denn das dann für dich? Also du arbeitest ja extrem nah am Menschen logischerweise. Und du hast es ja in der JVA mit verurteilten Personen zu tun, die wahrscheinlich teilweise schlimme Dinge gemacht haben. Und dann, und das muss ich ja auch gar nicht ausschließen, hast du es ja sicher auch hier und da mit tragischen Schicksalen zu tun. Muss man gerade dann immer Vollprofi sein oder darfst du zwischendurch auch mal Mensch sein? Also beispielsweise die Camilla, die Mitleid hat.
Also ich glaube, wenn ich immer Vollprofi wäre, könnte ich das nicht machen. Man muss, finde ich zumindest, eine menschliche Komponente damit reinbringen, weil es sonst wahrscheinlich auch einfach keinen Spaß macht und viele Dinge einen natürlich auch anfassen. Also es ist in der Regel so, ich kann gucken, was die Leute gemacht haben. Ich kann auch in den Vorbefunden irgendwie nachschauen, irgendwie was war denn da oder was erzählen die den Psychiatern. Ich muss das aber nicht machen. Und ich gucke häufig auch wirklich nicht rein, was vorher war, also was oder weshalb die Menschen dort einsitzen, weil ich sonst eventuell Vorbehalte haben könnte. Und insofern ist es so, dass ich versuche, die Emotionen rauszulassen aus der ganzen Geschichte, aber so ganz geht es halt einfach nicht. Also man muss sich da, glaube ich, so ein bisschen drauf einlassen, tatsächlich auch auf die Einzelschicksale. Aber so vorbehaltlos wie möglich. Das ist halt die optimale Versorgung wahrscheinlich.
Verstehe ich total. Würdest du trotzdem sagen, dass in Summe die Arbeit im Gefängnis emotional belastender ist für dich als Ärztin als in anderen Arbeitsumgebungen?
Ja, es ist natürlich schon so, dass man mit zumindest doch einem besonderen Menschenschlag oder ja doch zu tun hat. Also es ist natürlich so, dass viele Leute, die im Gefängnis sitzen, da sind viele soziale Probleme natürlich die Ursache. Es ist teilweise super schwer, da in die Kommunikation zu kommen. Auch sprachliche Hürden sind da oft zu überwinden. Und das ist durchaus anstrengend. Und es ist natürlich auch so, dass das nicht meine Patienten sind. Ich sehe die teilweise nur einmal, dann sind die wieder bei einem anderen Kollegen und man muss sich auch wieder reindenken. Und das macht es anstrengend. Was ich allerdings am anstrengendsten finde, ist, glaube ich, doch das Setting an sich. Also wenn man da erstmal durch diese ganzen Schließtüren sich durcharbeitet, um in die sogenannte Arztgeschäftsstelle zu kommen, das ist die Arztpraxis, wenn man so will, oder durch diese ganzen Zellengänge da läuft, kilometerweit gefühlt, dann kann das manchmal schon ein bisschen deprimierend sein.
Glaube ich sofort. Kannst du noch Gefängnisserien gucken im Fernsehen?
Das habe ich zum Glück schon vorher erledigt. Muss ich nicht mehr gucken. Habe ich alle schon durch.
Hast du alle schon gesehen? Okay, Prison Break, schon alles abgehakt.
Ja, alles ja. Abgehakt.
Okay. Weil du gerade sprachliche Hürden angesprochen hast, würde mich auch interessieren, wie läuft denn die Koordination und auch Kommunikation zwischen dem medizinischen Fachpersonal und dem Justizpersonal? Gibt es da mehr Hürden als anderswo?
Nee, eigentlich finde ich das ganz gut. Also im normalen Alltag haben wir ja gar keinen Mittler sozusagen, der uns sagt, guckt mal auf den und den drauf, dem geht's nicht gut. Aber das ist natürlich in der JVA anders. Wenn die merken, dass jemand da irgendwie freidreht oder irgendwie nur noch in der Zelle hockt und nicht raus will, dann sagen die uns Bescheid. Das ist eigentlich ganz gut.
Also ein besonderes Umfeld in vielerlei Hinsicht, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und da muss ich, glaube ich, nochmal einen Bogen machen. Besonderes Umfeld bringt mich, weil ich vorhin gesagt habe, auch auf deine Auslandseinsätze. Du hast es ja, wenn du im Ausland arbeitest, mit völlig anderen medizinischen und auch sozialen Realitäten zu tun. Was sind denn da die größten Unterschiede, die du festgestellt hast? Und nimmt man da als deutsche Ärztin trotzdem auch was mit für die Arbeit in Berlin?
Ja, die Unterschiede sind groß und man nimmt auf jeden Fall was mit, natürlich. Also ich war in Südafrika, das war mein erster Auslandsaufenthalt eigentlich so weit weg. Das war so ähnlich wie hier, abgesehen davon, dass das Krankenhaus auf dem Land war und mit Stacheldraht eingezäunt war, damit keiner einbrechen kann und man durch so ein Schließtor gehen musste. War ein bisschen wie Gefängnis, vielleicht war das schon die Initialzündung. Das war die Besonderheit und ansonsten war das von den Standards gar nicht so weit weg von hier. Wo es sehr anders war, war Brasilien tatsächlich. Da fand ich es auch ganz interessant. Also da gab es ja in beiden Ländern eigentlich diese Sicherheitsaspekte bei den Krankenhäusern. Da in Brasilien gab es ein Riesenkrankenhaus, wo ich gearbeitet habe. Und da stand tatsächlich vor dem Eingang ein Mensch mit Maschinenpistole. Weil da eben auch oft mal so Leute kamen, die nicht dahin sollten oder irgendwelche Angehörigen abholen wollten. Da gibt's ja auch relativ viel so Gang-Kriminalität und das war halt ein großer Punkt dort. Und in Brasilien fiel mir auf, oder eigentlich aber generell in vielen dieser Länder, doch so eine gewisse Gelassenheit, die ich super fand, beim ärztlichen Personal und auch bei den Schwestern. Das war ein viel stärkeres Arbeiten auf Augenhöhe. Das gefiel mir immer ganz gut. Und es war so ein bisschen laid back, also ein bisschen entspannter als hier, sagen wir mal. Ob das für die Patienten optimal war, kann ich nicht richtig beurteilen, aber ich fand es super.
Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, da ins Ausland zu gehen?
Das ist ja, glaube ich, bei Ärzten generell ganz beliebt, weil man natürlich immer einen super Grund hat. Man muss ja diese Praktika machen. Da suchen alle oder viele sich natürlich tolle Destinationen im Ausland aus, um irgendwie das Praktische mit dem Schönen zu verbinden. Also Südafrika interessierte mich generell. Und in Brasilien war es so, dass eine Freundin von mir ihre Doktorarbeit dort geschrieben hat. Die hat eine Doktorarbeit über den sogenannten Sandfloh geschrieben. Das war sehr spannend. Das ist so ein Insekt, was sich in die Fußsohlen eingräbt und dort Eier legt. Dann kriegt man so eine schöne, schwarze, dicke Beule, die dann irgendwann abfällt mit kleinen, frischen Sandflöhen drin. Und dann dachte ich, ja super, gehe ich mit. Und die hat dann da eben ihre Doktorarbeit geschrieben und ich habe mir zwei Krankenhäuser ausgesucht, wo ich dann gearbeitet habe.
Der Sandfloh. Ich kriege gerade Appetit, wenn du von so kulinarischen Leckereien berichtest aus Brasilien. Also spannend natürlich, was man da erlebt. Da hat man ja wahrscheinlich auch mit Dingen zu tun, mit Krankheitsbildern, die man in Deutschland nicht so häufig sieht. Ne? Das kann ja nur den Horizont erweitern.
Ja, das stimmt. Also ich weiß, in Brasilien hatte ich zwei Patienten, oder nicht ich, aber die gab es dort in dem Haus, wo ich war, die an Tetanus erkrankt waren, also wirklich Vollbild, die ganz steif im Bett lagen. Die waren auch nur so ein bisschen intensivmedizinisch betreut und mussten sich da so selber durchkämpfen. Das habe ich hier in Deutschland noch nie gesehen. Und das behält man im Kopf.
Ja, glaube ich. Du hast 2024 den Facharzt für Allgemeinmedizin noch gemacht. Da warst du ja aber schon natürlich beruflich stark eingespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich fordernd ist, das parallel zu machen. Wie geht sowas nebenbei, neben der Arbeit noch?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich hatte so ein bisschen Glück. Ich arbeite halt noch in einer Notaufnahme 4 Tage im Monat in Mecklenburg. Dort sehe ich natürlich viel. Ich mache da alles sozusagen, alle Fachrichtungen, betreue da sozusagen die ganze Notaufnahme. Und das ist wie so eine Dauerfortbildung. Das ist irgendwie super und war auch gut für die Prüfungsvorbereitung. Dann arbeite ich noch beim AOK-Bundesverband und dort kommen wahnsinnig viele medizinische Themen auf den Tisch, die wir so als Ärzte auch mitbeurteilen müssen. Da hatte ich auch ein super breites Spektrum, durch das ich mich durchgearbeitet habe. Das war sehr spannend und hilfreich für die Prüfungsvorbereitung. Und dann habe ich die Prüfungseinladung verbaselt und hatte dann dadurch nur noch 2 Wochen Zeit, mich konkret vorzubereiten. Da habe ich mir dann Urlaub genommen und habe mich jeden Tag 8 Stunden hingesetzt. Das war eigentlich gar nicht so schlecht.
Oh yeah. Ja, manchmal soll es so sein dann, ne?
Genau.
Aber krass, demnach hast du ja quasi, habe ich jetzt richtig mitgezählt, 3 Jobs parallel, mehr oder weniger?
Ja, genau.
Ja, krass. Du hast demnach ein sehr breites Spektrum. War das für dich auch ein Grund, damals zu sagen, okay, ich mache jetzt Zeitarbeit?
Eigentlich war so eine Verlegenheitshandlung, weil ich halt zwischen 2 Jobs stand und irgendwas her musste. Tatsächlich habe ich aber den Allgemeinmediziner gemacht, um so ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Und das ist wirklich auch super gewesen jetzt für die Zeitarbeit, weil ich natürlich relativ weit einsetzbar bin. Also als Allgemeinmedizinerin, als Allgemeinchirurgin. Und ich hätte tatsächlich auch die Stelle im Gefängnis gar nicht bekommen, ohne meine allgemeinmedizinische Expertise. Mhm. Die Chirurgie hat da noch gut geholfen, weil das natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, weil da immer irgendwas ist, was chirurgisch aufläuft. Aber das ist schon ganz gut, wenn man sozusagen 2 Standbeine hat.
Hört sich so an, als hast du den Schritt nicht bereut in die Zeitarbeit.
Nein.
Du hast ja dann jetzt auch schon an verschiedenen Orten, in verschiedenen Settings gearbeitet. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Vorteile an flexiblen medizinischen Einsätzen?
Also ich muss sagen, so über die Jahre, ich habe sehr lange in Berliner Notaufnahmen gearbeitet, da schleicht sich erstens so eine Routine ein, was einerseits sehr praktisch ist und natürlich auch sehr wichtig ist, aber man entwickelt sich nicht so richtig weiter, finde ich. Und wenn man flexibel bleibt, man lernt halt immer was dazu, man muss sich weiterbilden, man merkt auch, dass Gras nicht immer grüner ist auf der anderen Seite, aber dass es eben auch durchaus Sachen gibt, die man vielleicht an manchen Stellen besser macht als woanders. Also ich finde, man kriegt einfach einen super Überblick und auch wahnsinnig viel Anerkennung eigentlich auch. Also das ist halt immer ganz schön eigentlich, wenn man sich irgendwo einarbeitet und das funktioniert dann. Das ist eigentlich ganz schön.
Einarbeiten finde ich auch noch ein gutes Stichwort. Wie machst du es denn, dass du dich an einem Standort schnell zurechtfindest? Hast du vielleicht Tipps, die du angehenden Doktari-Fachkräften mit auf den Weg geben kannst?
Ich frage wahnsinnig viel. Ich frage alles und jeden. Und ich habe tatsächlich gemerkt, wenn man das mit einer offenen Freundlichkeit macht, dass man eigentlich da sehr positives Feedback bekommt und eigentlich alle bereit sind, einem da unter die Arme zu greifen.
Lächelt das Leben an und es lächelt zurück, das klappt ja meistens, würde ich sagen.
Ich denke auch.
Ja. Camilla, ich muss jetzt hier mal einen harten Cut machen, denn ein eleganter Übergang ist schwierig. Nachdem wir jetzt über die JVA, über die Zeitarbeit gesprochen haben, müssen wir noch mal über die Berlinale plaudern. Ich bin ein großer Filmfan und ja, ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige Filmfan. Unsere Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich auch da unterwegs. Du bist seit 2015 als Saalärztin bei der Berlinale tätig. Ich frage jetzt nicht, welche Stars du schon behandelt hast, obwohl es mich brennend interessiert. Aber was genau machst du da? Wie sieht so ein Berlinale-Abend für dich aus?
Genau, also bei der Berlinale ist es eigentlich so ähnlich wie beim Gefängnis. Also es braucht eine ärztliche Betreuung. Ich glaube tatsächlich ab einer bestimmten Saalgröße. Es ist so, dass die Berlinale Saalärzte hat, die nicht nur für die Stars zuständig sind, sondern vor allen Dingen auch für das Publikum, was da im Kino sitzt. Und da ist dann eigentlich bei jeder Vorstellung ist ein Arzt dabei, zumindest im großen Haus, und guckt eben, ob irgendwas passiert. Also wenn jemand umkippt, also meistens sind es Kreislaufprobleme wegen stickiger Luft oder auch gerne mal zu viel Alkohol, dann wird man dann gerufen und soll wieder alles heile machen.
Mhm. Ich habe schon gedacht, dass das Wasser. Wahrscheinlich hauptsächlich ne, Kreislauf, vielleicht langes Sitzen auch und wenig oder zu viel trinken. Aber gab es auch da schon mal was Außergewöhnliches?
Ein Star weiblich, wurde mal angebügelt mit dem Dampfbügeleisen beim Kleidbügeln. Oh. Da sollten wir dann mit dem Coolpack vorbeikommen. Das war, glaube ich, ehrlich gesagt, jetzt was die Stars betrifft, das Spektakulärste. Mhm. nee, eigentlich, also was ganz Tolles habe ich da doberweise nicht erlebt.
Ich wurde angebügelt. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort im Duden gibt. Sollte aufgenommen werden. Finde ich gut. Und es geht ja bei der Berlinale nun auch viel um Glanz und Glamour. Viele Emotionen. Hast du denn einen nicht-medizinischen Lieblingsmoment, den du mit uns teilen kannst?
Also bei der Berlinale ist es immer wieder der Anfangstrailer mit der Kugel, die platzt und dem Goldregen. Das ist jedes Mal wieder toll.
Also ich könnte noch stundenlang mit dir weiter plaudern, Camilla, weil du einfach in so vielen verschiedenen Ecken unterwegs bist. Mit Blick auf die Uhr müssen wir aber so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ich hätte zum Abschluss noch zwei allgemeinere Fragen an dich. Zunächst, was wünschst du dir ganz generell für die Zukunft der medizinischen Versorgung in Deutschland?
Bessere digitale Vernetzung und eine funktionierende EPA, das fände ich wirklich super. Da muss man nicht mehr irgendwelche Arztbriefe rauskramen oder die Leute sagen einem, ich nehme da so eine gelbe Tablette, ich weiß aber nicht warum. Hm. Und ich habe da so eine Narbe am Bauch, aber ich weiß auch nicht, was da operiert wurde. Das ist immer etwas mühsam und ich finde, da wäre etwas mehr Überblick sehr angebracht.
Ist das im Kommen, also ist das absehbar, dass da was passiert oder... Sieht schwierig
schon.
Aus, ja?
Nee, ich denke schon. Also allein die EPA wird da, glaube ich, sehr viel Abhilfe schaffen bei der Thematik.
Und nun kommen wir zu berühmten letzten Worten. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Brennt dir noch was auf der Seele? Haben wir was Wichtiges vergessen? Oder möchtest du noch einen flammenden Appell loswerden?
Guckt euch um und traut euch zu fragen, was ihr fragen müsst.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Liebe Camilla, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei der stationären Aufnahme vorbeizuschauen. Es hat großen Spaß gemacht und war richtig spannend, ein bisschen in deinen Arbeitsalltag einzutauchen. Ich und wir wünschen dir alles Liebe für die Zukunft. Denk dir bitte einen Applaus unserer Hörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und vielen Dank auch an dich da draußen fürs Reinhören. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und ich wiederhole mich gerne, abonniere doch einfach die stationäre Aufnahme, um keine Folge mehr zu verpassen und sag es weiter. Der Podcast von Doktari ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal beste Gesundheit und verbleibe mit einem herzlichen Merci und auf Wiederhören. Ciao, ciao.